Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
In ziemlich genau einem Jahr beginnen die Olympischen Spiele in Paris. Aber im IOC gibt es auf dem Weg dorthin gleich mehrere Baustellen. Zum einen wurde in dieser Woche Ahmed Al-Sabah für 3 Jahre gesperrt. Er hat seit fast 30 Jahren im Verband die Strippen gezogen. Und dann hat ein verweigerter Handschlag in dieser Woche die Sportwelt beschäftigt. Die ukrainische Fechterin Olga Khalan hat bei der WM ihre unter neutraler Flagge gestartete russische Gegnerin besiegt, ihr nach dem Duell aber nur den Säbel hingehalten, statt ihr die Hand zu schütteln. Der Weltverband hat sie deshalb disqualifiziert. Somit war sogar die Olympia-Quali für Khalan in Paris im kommenden Jahr in Gefahr, bis ihr IOC-Präsident Thomas Bach gestern quasi eine Startplatzgarantie ausgesprochen hat. Bach arbeitet ja schon länger daran, neutrale AthletInnen aus Russland und Belarus zurück in den Sport zu holen. Und deshalb habe ich vor der Sendung mit meinem Kollegen Robert Kempe gesprochen, der sowohl das IOC seit Jahren beobachtet, als auch schon selbst aus der Ukraine und aus Russland berichtet hat. Ihn habe ich gefragt, ob sich in dieser Woche gezeigt hat, wie diese gewünschte Rückkehr von Russland und Belarus in den Sport in der Praxis und bei Olympia im kommenden Jahr aussehen könnte.
Die Befürchtung liegt nahe. Ich glaube, wir haben gesehen, dass der organisierte Sport überfordert ist mit der Situation, die es eben momentan gibt, mit dem Krieg und auch im Umgang mit dem Krieg in der Ukraine und den Auswirkungen, die es eben auf den Sport hat. Man hat es unterschätzt, was natürlich auch bemerkenswert ist, weil ja eigentlich auch die ganze Zeit von vielen davor gewarnt wird, eben, dass es zu Situationen kommen könnte, wo es zum Beispiel Provokationen gibt von Seiten des Publikums, aber wo es eben auch gerade in Sportarten, wo man gegeneinander antritt, wo man sich duelliert, dass es dort eben auch zu besonderen Situationen kommen kann, die eben nicht unbedingt vorhersehbar sind, dass man eben dort auch gewisse Sensibilität an den Tag legen muss, dass man dann wegen einer Formalie Olga Khalan disqualifiziert von so einem Event, ist natürlich klar, dass das dann in beide Lager auch benutzt wird. Das ist auch zu Propaganda dient, zum Beispiel auch in Russland, was man dort gesehen hat auf der Planche eben, dass das eben auch benutzt wird. Und da kriegt man mit, dass der Sport eben da nicht die geeignete Sensibilität aufweist und dass man sich fragen muss, ob er damit überhaupt klarkommt. Denn es ist ja auch klar, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten noch mehr von solchen Duellen sehen werden, dass eben Russen gegen Ukrainer, auch wenn sie als sogenannte neutrale Athleten an den Start geben, also die Russen, dass wir davon noch mehr sehen werden. Und die Befürchtung liegt auch nahe, dass es noch mehr von solchen Situationen geben wird. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch klar gewesen, weil wir nochmal aufs IOC zu sprechen kommen, dass es eine Situation gab, wo Thomas Bach, der ja gerne diese Linie vertritt, dass Russen wieder daran teilnehmen sollen, dass man da irgendetwas machen musste, um eben Schadensbegrenzung zu betreiben, damit man auch das so ein bisschen von sich herwischt und versucht, das irgendwie ein bisschen runterzukochen. Aus meiner Sicht war es ein sehr, sehr kalkulierter Schachzug, der da aus Lausanne passiert ist mit dem Schreiben.
Wackelt jetzt der Plan, Russinnen und Belarusinnen als neutrale Athleten zu Paris zuzulassen? Oder wird es jetzt eine Masse an Ausnahmeregelungen geben für UkrainerInnen, die nachkämpfen, zum Beispiel gegen Russinnen, disqualifiziert werden?
Ich denke, das Schreiben von Thomas Bach muss man aus mehreren Blickwinkeln analysieren. Zum einen betreibt er Schadensbegrenzung von dem, was da nun in Mailand bei der WM passiert ist. Zum anderen gibt es ja immer noch die Gefahr, dass die Ukraine sollten Russinnen und Russen und auch Sportlerinnen und Sportler aus Belarus als neutrale Athleten in Paris an den Start gehen, dass die Ukraine sagt, wir werden nicht dran teilnehmen. Der Boykott steht im Raum, der ist geäußert. Auch andere nationale olympische Komitees, auch andere Länder sehen ja diese Teilnahme kritisch bis skeptisch. Und auch da gibt es ja die Gefahr, dass andere Länder boykottieren könnten. Und was man nun natürlich damit macht, dass man Olga Khalan schon mal einlädt, ist natürlich, dass man versucht auch, zum einen durch die ukrainische Seite etwas zu befrieden, zum anderen will man natürlich einem Horrorszenario aus Sicht des IOC und auch aus Sicht sicherlich der französischen Veranstalter vorbeugen, dass bei der Eröffnungsveranstaltung in Paris neutrale russische Sportler einlaufen bzw. sich zelebrieren und die Ukraine fernbleibt. Das wäre sicherlich ein Supergau für die Veranstaltung Paris im nächsten Jahr.
Gleichzeitig hat aber ja auch der ukrainische Sportminister ein bisschen abgerüstet, verbal abgerüstet im Laufe dieser Woche und gesagt, ja okay, wenn AthletInnen aus Russland und Belarus an einem Wettkampf als neutrale AthletInnen teilnehmen, dann dürfen ukrainische SportlerInnen auch gegen diese Athleten antreten. Ist das so ein bisschen ein Entgegenkommen in Richtung des IOCs?
Ich weiß nicht, ob es direkt an das IOC adressiert war. Es gab in den letzten Wochen und Monaten schon massive Diskussionen innerhalb der Ukraine, innerhalb des ukrainischen Sports, ob die Haltung, die die Regierung vertritt, beziehungsweise das Nationale Olympische Komitee, der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees in der Ukraine, ist ja auch gleichzeitig Regierungsmitglied der Sportminister. Ob diese Direktive zu sagen, wir boykottieren sofort, wenn russische Athletinnen und Athleten an solchen Wettbewerben teilnehmen, ob das wirklich geeignet ist, ob das die geeignete Antwort darauf ist, weil man sich zum einen natürlich ja so ein bisschen Eskalationspotenzial, würde ich sagen, nimmt. Es ist ja die fundamentale Lösung oder die fundamentale Entscheidung, die man dann von sich gibt. Mehr kann man ja quasi nicht machen. Und zum anderen gab es eben die Diskussion gerade von Seiten der Athleten und Athleten, die gesagt haben, wir möchten da an den Start gehen und wir halten es für falsch, dass wir eben diese Bühne dann den russischen Sportlern überlassen, dass man anders agieren muss, auch im Sinne eben des Landes und der eigenen Sichtbarkeit der Situation, in der sich die Ukraine befindet. Da gab es viele Diskussionen und ich kann mir vorstellen, dass das eben auch mit dazu geführt hat, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen hier so ein bisschen mehr Spielraum und vor allen Dingen dürfen wir auch unsere Athletinnen und Athleten nicht verlieren, dass man in dem Sinne eingelenkt hat und da ein wenig abgerüstet hat.
Jetzt kennen Sie Russland und die Ukraine. Sie haben schon in beiden Ländern auch gearbeitet. Was haben Sie mitbekommen? Wie wird insgesamt die Debatte um die Disqualifikation von Olga Khalan und aber auch ihre Rehabilitation, wie wird die jetzt aufgenommen?
Schaut man nach Russland und schaut sich an, was der dortige Präsident des Nationalen Olympischen Komitees von Russland, Stanislav Pozniakov, von sich gegeben hat, der ja auch ein ehemaliger Fechter ist. Er hat darauf nochmal explizit hingewiesen, dass das, was die russische Fechterin gefordert hatte, also den Handschlag, dass das obligatorisch sei, dass das eine Regel sei im Fechten und dass es ihr gutes Recht sei, diese eben auch einzufordern, dass sie sich regelkonform verhalten habe, nur eben Olga Khalan nicht. Und die dafür nun eben belohnt wird, auch von Seiten des IOCs. Also man hat es wieder als Beleg genommen, dass der internationale Sport im Sinne der Ukraine handle und dass Russen weiterhin letztlich diskriminiert werden. So ist zumindest auch der Narrativ der letzten Wochen und Monate. Also es ist also eigentlich eine Bestätigung, wie diese ganze Situation in Russland eigentlich gesehen wird.
Und in der Ukraine?
Zum einen muss man sagen, war es erstmal die Top-Nachricht natürlich, ja, die Disqualifikation von Olga Khalan, die eine sehr, sehr bekannte Athletin auch im Land ist, gerade auch für ihre Erfolge bekannt ist, aber auch für ihre konsequente Haltung in diesem Krieg gerade. Und da war es zum einen natürlich ein Schock, aber dass das IOC dann nun eben eingelenkt hat, sieht man eben auch als den Beleg, dass man hinweisen kann auf die Situation, in der man sich im Land befindet. Und es gibt viele Solidaritätsbekundungen für Olga Khalan, dass man eben sagt, sie hat genau richtig gehandelt, eben diesen Handschlag zu vermeiden, ihn nicht zu geben. Das ist das, auf was man sich auch im ukrainischen Sport letztlich ja geeinigt hat. Und sie wurde dafür belohnt und man hat es eben nun von internationaler Seite auch erkannt.
Blicken wir nochmal auf ein anderes Thema. Es geht um Bestechlichkeit, Urkundenfälschung und auch dubiose Wahlen. Ahmed Al-Sabal, der war langjähriger Chef des Olympic Council of Asia und auch langjähriges IOC-Mitglied, der wurde jetzt in dieser Woche vom IOC für 3 Jahre gesperrt. Warum?
Scheich Ahmed Al-Sabah ist ein Multifunktionär. IOC-Mitglied seit 1992, kurz davor, hatte er das Olympic Council of Asia übernommen. Das ist so eine Art kontinentaler Olympiaverband, wo sich die asiatischen nationalen olympischen Komitees zusammenschließen. Das ist so eine Sache. Das sieht er schon auch so ein bisschen als Familienorganisation eben. Ahmed Al-Sabah ist aber ein IOC-Mitglied, das sich 2018 selbst suspendiert hat vom IOC. Es geht damals darum, dass ein Prozess gegen ihn eröffnet wurde in der Schweiz. Da ging es um Betrug. Auch im Jahr 2021 wurde der abgeschlossen und er hat dafür eine mehrmonatige Haftstrafe sogar bekommen. Er hat dagegen allerdings Einspruch eingelegt. Fakt ist, er ist selbst suspendiertes Mitglied und musste sich in diesem Status auch als solches verhalten. Das heißt, dass man eben nicht Einfluss nimmt, zum Beispiel auf Wahlen oder dass man eben auch zurücktritt von Interaktionen mit anderen IOC-Mitgliedern oder nationalen olympischen Komitees, wenn es Sportbelange betrifft. Nun kam es, dass im Sommer diesen Jahres Wahlen anstanden im Olympic Council of Asia. Al-Sabah trat ja auch dann zurück von dieser Position. Und eigentlich war es ausgemacht, dass ein anderer kuwaitischer Funktionär diesen Posten übernehmen solle, und zwar der Generaldirektor des Olympic Council of Asia. Und es gab aber eben auch die Informationen, dass Al-Sabah sich es anders überlegt hatte und er seinen Bruder ausgesucht hatte, ihm in dieser Position zu folgen. Es gab mehrere Warnbriefe von Seiten des IOCs vor dieser Wahl, dass Al-Sabah nicht dort erscheinen solle. Er ist in der Zwischenzeit aufgestiegen in der kuwaitischen Politik. Er ist stellvertretender Premierminister und er ist Verteidigungsminister, also ein Mann mit massivem Einfluss auch im Land. Er ist dort trotzdem bei diesen Wahlen erschienen. Sein Bruder hat überraschenderweise die Wahl gewonnen Und das ist der Grund, warum das IOC ihn nun gesperrt hat, da er sich eben nicht an die Vorgaben gehalten hat von Seiten des IOCs und eben auch nicht den Warnungen der Ethikkommission in den Wochen vor der Wahl nachgekommen ist.
Jetzt wurde als aber gesperrt vom IOC für 3 Jahre. Bisher war der Verband jetzt nicht sonderlich bekannt dafür, hart gegen Korruption und gegen Bestechlichkeiten in eigenen Reihen vorzugehen. Hat sich das jetzt geändert?
In der Tat ist Scheich Ahmed Al-Sabah ein Sportfunktionär, der Wahlen im Sport gern als Hobby betrachtet und es immer wieder geschafft hat, dass diese Wahlen in seinem Sinne ausgegangen sind. Also das betrifft Olympische Spiele, das betrifft aber auch andere Wahlen, zum Beispiel die IOC-Präsidentschaftswahlen. Er war ein starker Unterstützer des IOC-Präsidenten Thomas Bach und hatte schon 2013, Monate vor der Wahl, damals in einem Interview mit dem Westdeutschen Rundfunk klargemacht, dass er alles tun werde, damit Thomas Bach IOC-Präsident wird. Es gab genug Gründe, Scheich Ahmed Al-Sabah davor schon zu sperren. Er ist nach allen Indizien, die wir kennen, auch in den FIFA-Korruptionsskandal involviert, zum Beispiel. Und es gab eben auch dieses erwähnte Strafverfahren in der Schweiz, für was er dann belangt wurde, verurteilt wurde. Auch das wäre ein Grund gewesen von Seiten des IOCs, dass man ihn sperren hätte können. Das hat man nicht gemacht. Man hat nun gewartet, bis es zu dieser Wahl in Asien gekommen ist. Die Gründe dafür, das Umdenken innerhalb des Verbandes, sind schwer nachzuvollziehen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man weiß, dass in den nächsten Jahren in der Sportwelt weitere wichtige Wahlen anstehen und Scheich Ahmed Al-Sabah eben trotz dieser Selbstsuspendierung, die er sich auferlegt hat, sich vielleicht nicht daran halten will. 2025 gibt es wieder Wahlen im IOC, da wird ein neuer Präsident gesucht und es stehen ja auch weiterhin die Begehrlichkeiten aus, wer will Olympische Spiele demnächst ausrichten. 2036 wird derzeit gesucht oder darum geht es. Deutschland will sich bewerben, aber es gibt ja eben auch die Avancen aus der arabischen Welt, aus Saudi-Arabien, aus Katar. Und da wäre natürlich Scheich Ahmed Al-Sabah ein großer Fürsprecher gewesen, ein Mann mit massivem Einfluss innerhalb des IOCs, um die Interessen durchzusetzen.